Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics, IPO Spotlight. Gemeinsam mit der Wiener Börse sprechen wir mit einigen der besten Expertinnen Europas über den Weg von Unternehmen und Scale-Ups an die Börse. Sie haben sich vom Keller der Schwiegereltern zu einem der dynamischsten E-Commerce-Unternehmen Europas entwickelt. Nice Shops aus der Steiermark ist seit der Gründung 2006 zu einem Player mit 45 Shop-Marken und einem Umsatz von fast 170 Millionen Euro aufgestiegen. Und da wird irgendwann auch einmal ein Börsengang möglicherweise ein Thema. Und genau darüber wollen wir heute mit Christoph Schreiner und Carina Hödl aus der Geschäftsführung von Nice Shops sprechen. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo Jakob.
Hallo, freut uns sehr.
Genau, vielen Dank, dass ihr heute zu zweit mit dabei seid. Vielleicht mal so zum Einstieg, ich habe es schon anmoderiert, im Keller der Schwiegereltern entstanden. Was macht Nice Shops heute und vor allem, was unterscheidet euer Modell von anderen bekannten E-Commerce-Unternehmen da draußen?
Nice Shops ist ein E-Commerce-Unternehmen, welches im Gegensatz zu vielen anderen einen Fachmarktansatz verfolgt. Das heißt, wir positionieren uns mit unterschiedlichen Sortimenten und den Shop-Brands als der Experte in diesen Sortimenten. Was ist das Besondere an uns? Wir entwickeln die Software, auf der unser Shop-System, unsere Lagerverwaltung, unsere Internationalisierung etc. basiert, selbst im Haus und sind deswegen in der Lage, eben einen Großteil der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette abzubilden und entsprechend auch zu monetarisieren. Was macht das noch besonders? Ich habe gesagt, wir sind eine Ansammlung von Online-Fachmärkten. Das bedeutet auch, dass wir vom Lippenstift bis zum Aufstellpool sowohl technisch als auch logistisch und vermarktungsseitig alles beherrschen. Und um die Klammer dazu schließen, was uns besonders macht, Handel an sich ist ja nicht bekannt dafür, ein guter Arbeitgeber zu sein. Wir haben da eine ganz klare Strategie, wir möchten bestmöglicher Arbeitgeber sein. Und einfach ein Gegenmodell zu einem anonymen Großkonzern darstellen. Wir verfolgen aus einer wirklich intrinsischen Motivation heraus ökosoziale Verantwortungen und wollen einfach so die Welt eine Spur besser machen und zeigen, dass man auch erfolgreich sein kann, ohne dass die Partner, die Kunden oder wer auch immer bluten muss.
Alles klar, das ist eine super Vision, möchte ich meinen. Ich habe es vorher schon gesagt, ihr betreibt rund 45 Shop-Brands in 16 unterschiedlichen Sprachen. Können Sie mal kurz zum Verständnis erklären, was ist so eine Shop-Brand? Was ist das klassische Beispiel?
Eine Shop-Brand bedeutet für uns immer die Zusammenfassung eines für den Kunden relevanten Warensortiments. Warum machen wir das? Um dem Kunden einfach ein Einkaufserlebnis in einer gewissen Warengruppe anbieten zu können und einen vollständigen Warenkorb anbieten zu können. Beispiele dafür sind zum Beispiel der 3D-Druck. Das ist unser größtes Shop-Sortiment. Da ist der 3D-Jake die Marke dahinter. Kennt jeder, der im 3D-Druckbereich irgendetwas kauft oder braucht. Im Naturkosmetikbereich ist es die Ecoverde. Da findet man alles rund um Naturkosmetik. Da nehmen wir dem Kunden die ganzen Suchen, Recherchen, Filterthemen ab, um einfach die richtigen Produkte zu finden. Und es geht jetzt so weiter rund um bis weiter Luxuskosmetik, bis alles rund um Garten, die unterschiedlichsten Ernährungskonzepte. Da haben wir unterschiedliche Shop-Brands, wenn man so möchte.
Alles klar. Und jetzt gibt es eben quasi diese Shop-Brands, also quasi so wie Eigenmarken. Auf der anderen Seite seid ihr auch im B2B-Bereich unterwegs mit Fulfillment und Technologie-Services für Partnerunternehmen. Ist das so der größere Bereich oder der größere Hebel im Business für euch?
Der umsatzmäßig größte Bereich ist einfach der Handel für uns mit den Eigenmarken. Die Eigenmarken sind für uns Produkte, die wir selber entwickeln und auch unseren eigenen Marken vertreiben. Das sind zum Beispiel Filamente im 3D-Druckbereich, das sind eigene Duschgels etc. im Kosmetik- und Naturkosmetikbereich, das sind Gewürze im Lebensmittelbereich. Und der Fulfillment-Bereich ist für uns einfach eine super spannende Wachstumsperspektive, wo wir unsere bestehende Infrastruktur zusätzlich monetarisieren. Fulfillment hilft uns einfach dabei, neue Kunden anzusprechen, hilft uns dabei, neue Partnerschaften zu schließen, hilft uns dabei, Marktnachfrage zu befriedigen. Und natürlich, wenn wir expandieren und neue Lagerflächen eröffnen, diese schneller auszulasten.
Okay. Ich habe gelesen, die Exportquote bei euch, die liegt bei fast 90%. Also 9 von 10 Euros werden im Ausland gemacht. Ich glaube, ihr liefert es in 80 Länder etwa. Wie habt ihr diese Exportquote geschafft und vor allem welche Märkte treiben das Wachstum aktuell?
Naja, das Unternehmen war von Anfang an so aufgesetzt, dass man sagt, okay, E-Commerce an sich kennt keine Grenzen. E-Commerce-technologische Entwicklung zahlt sich für Österreich alleine, Deutschland alleine einfach, es ist nicht skalierbar. Das heißt, wir haben von Anfang an ein System gebaut, welches wirklich für hunderte Millionen Umsatz konzipiert ist und entsprechend müssen wir diese dann auch erreichen. Internationalisierung war für uns eigentlich immer selbstverständlich und jetzt nicht eine neu gedachte Expansionsstrategie. Am stärksten ist aktuell für uns einfach der Dachbereich, wobei das Wachstum außerhalb vom Dachbereich, muss man sagen, also außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz noch stärker ist als der Dachbereich. Extrem stark wächst für uns Ungarn, Polen, Tschechische Republik. Die wachsen bei uns extrem stark. Und wenn wir sagen extrem stark, Dachraum wächst bei uns mit 20% aktuell und außerhalb vom Dachraum wächst man mit 24-25%. Und wir haben ganz klare Wachstumsstrategie. Wenn wir sagen, wir wollen heuer wieder zwei neue Länder eröffnen. Eröffnen heißt jetzt aber nicht nur belieferbar machen, sondern eröffnen heißt für den Kunden in einem gewissen Service-Level die Produkte einfach verfügbar machen. Das heißt, in der Landeswährung, dort wo der Euro nicht ist, mit Logistik, Dienstleistern, die die Kunden vor Ort referieren, mit Zahlarten, die die Kunden vor Ort referieren und im Idealfall auch mit Produkten und Marken, die den Kunden vor Ort besonders am Herzen liegen.
Mhm. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr einen Fokus auf Zentral- und Osteuropa. Du hast genannt Ungarn, Polen, Tschechien wachsen sehr stark. Wie erklärt ihr euch das? Warum gerade die eher osteuropäischen Länder, warum wachsen die aktuell stärker?
Einerseits aus der geografischen Nähe heraus, weil dort die Logistikkette noch schneller funktioniert als jetzt, sag ich mal, Richtung Portugal oder ganz im Westen von Spanien. Frankreich ist für uns nach wie vor ein super spannender Markt. Da haben wir noch ein enormes Wachstumspotenzial. Das sind aber auch die Märkte, wo man sagen, wenn man sich jetzt die Inflationsentwicklung der letzten Jahre anschaut oder die Wirtschaftsleistung der letzten Jahre, die einfach Rest Europa deutlich outperformen.
Mhm. Okay. Jetzt kann man im Digitalbereich heutzutage ja, glaube ich, kein Interview führen, ohne das Thema KI zu besprechen. Deswegen die Frage an euch, KI im operativen Geschäft, da kann man an Content denken, an Pricing, an Customer Support und so weiter und so fort. Wie seht ihr KI? Ist das für euch noch ein Kostenthema, weil man quasi in KI investieren muss? Oder ist es schon ein Wachstumsthema, wo man sagt, das bringt uns so viel, dass man daraus auch einen Return on Investment sieht?
Da muss man, glaube ich, ein bisschen zurückschauen in unserer Historie. Wir sind zwar mit dem Handelsgeschäft groß geworden, aber in der Brust vieler schlägt ein bisschen sein IT-Herz. Das heißt, Nyshops ist sehr geprägt von Technologie. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die einfach vor 20 Jahren schon sehr technologieorientiert gedacht haben, sehr prozessorientiert. Wir haben früh Dinge automatisiert und standardisiert. Das war früher vielleicht ein bisschen ein Overhead, aber ermöglicht uns jetzt eben, dass wir sehr gut skalieren können und dass eben, so wie der Christoph gerade beschrieben hat, wenn wir einen neuen Markt angehen, das relativ einfach ist für uns. Das heißt, KI ist für uns ein Werkzeug. Wir haben schon vor einigen Jahren da bei Übersetzungen auf KI-Tools gesetzt. Und es wird natürlich immer mehr. Die technischen Möglichkeiten werden immer besser. Und um auf deine Frage zurückzukommen, also wir sehen das jetzt so, dass wir in einer Investphase sind, aber mit einem klaren Pfad hin, dass man das auch gut monetarisieren kann oder einen guten Return on Invest hat. Das bedeutet, wir sind jetzt gerade dabei, dass man sehr stark in Software investiert, dass wir in die Entwicklung und Ausbildung unserer Kolleginnen und Kollegen investieren, dass wir in Hardware investieren. Also es ist für uns weniger ein großes Zukunftsthema und irgendwie so ein Bullshit-Thema, wo man aufspringen muss, sondern ein ganz klares Effizienzthema, weil wir mit dem eigentlich groß geworden sind oder schon gewachsen sind.
Wie schaut für euch so der Online-Shop der Zukunft aus, KI-getrieben? Also ist das dann etwas, was unter der Haube passiert, was man gar nicht merkt, aber Effizienzen bringt? Oder ist es dann irgendwann einmal so der Chatbot, mit dem man spricht und der dann für einen bestellt, bezahlt und vielleicht dann noch beim Kundensupport anruft?
Für uns geht es in die Richtung, dass wir sagen, wir wollen die technologischen Möglichkeiten nutzen, sodass unsere Kolleginnen und Kollegen und unsere Kundinnen einfach ein cooles Erlebnis haben. Und wie das dann in Summe ausschaut, das ist, glaube ich, Glaskugel lesen. Meine persönliche Meinung ist, dass man das nicht überschätzen darf und nicht überbewerten darf, weil ich glaube, dass am Ende des Tages Kundinnen dann doch das schätzen, wenn sie einen persönlichen Kontakt haben. Muss man wahrscheinlich auch entscheiden, in welchem Bereich man gerade unterwegs ist. Also ich kann mir vorstellen, dass ich so Alltagsgegenstände, ist mir das relativ egal. ob das jetzt ein Bot für mich bestellt, aber wenn ich jetzt daran denke, dass ich, also für mich jetzt, das ist mein persönlicher Favor, meine Schuhe möchte ich mir immer noch selbst aussuchen. Was nicht, Christoph, wie du das siehst?
Ich sehe es ähnlich eigentlich wie du. Die Frage ist, wie bereiten wir uns auf die Zukunft vor? Technologisch sind wir einfach so, dass wir sagen, okay, wir bereiten uns mit den ganzen Protokollen, die es gibt, auf das vor, was technisch möglich jetzt schon ist und in Kürze möglich sein wird. Dann kommt aber noch die ganze, sag ich jetzt mal, europäische rechtliche Perspektive dazu. Das heißt, da sind wir technisch, was möglich wäre, wahrscheinlich schon deutlich weiter als das, was in den nächsten Jahren rechtlich möglich sein wird. Und dann kommt eben noch, und das ist die wichtigste Perspektive am Ende des Tages, die Kundenperspektive dazu. Es wird Kunden geben, die wollen gar nichts mehr selber kaufen. Und es wird Kunden geben, die finden es nach wie vor cool, Produkte sich anzuschauen, vielleicht eine coole Beratung online zu bekommen, wie auch immer die dann technisch stattfindet. Und wirklich den Schritt noch selber zu machen. Das heißt, die ganzen AI-Tools finden da auf unterschiedlichen Ebenen technisch und shoppingseitig einfach Einsatz.
Mhm. Alles klar. Kommen wir quasi von der Produktseite hin zur Finanzierungsseite des Unternehmens. Der Nice Shops ist ja quasi ohne klassisches Venture Capital groß geworden. Wie ist eure Struktur so historisch gewachsen und vor allem, wie könnt ihr heute größere Wachstumsschritte eben zum Beispiel einen neuen Markt angehen, Lager ausbauen und so weiter. Wie können Sie das finanzieren? Wie macht ihr das?
Historisch gewachsen, viel Zufall, viel Glück dabei, viel gutes Timing. Also wir haben Business Angels an Bord, die einfach sehr früh an unsere Idee, unsere Vision, die am Anfang schon kurz skizziert habe, geglaubt haben, die gesehen haben, was wir technologisch da schon auf die Beine stellen mit unserer eigenen Software und unserem E-Commerce-Ansatz. Dann waren wir kurz vor Corona genau in der Phase, wo wir eine Finanzierungsrunde vorbereitet haben, wo dann das Timing glücklich war und die Firma Müller aus Deutschland, also Drogeriekette Müller aus Deutschland, uns zufällig besucht hat und dann der Herr Erwin Müller ein paar Monate später gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen, wir ticken zwar komplett anders, aber ich finde das richtig cool, was ihr da macht. Und die kulturellen und Business-Differenzen sind bekannt, aber wir können gut voneinander lernen. Da haben wir dann die Finanzierungsrunde, sag ich jetzt mal, nicht mehr in die Umsetzung gebracht, sondern haben einfach mit Müller zusammen diese Runde gestemmt. War auch ein sehr hemdärmeliger Prozess, also das ist uns auch entgegengekommen. Und in der Krise haben wir dann die FJH an Bord genommen, wo der Daniel Zecher auch federführend war. Der war ja zeitlang bei den Seven Ventures, haben immer Kontakt, wollten sich immer beteiligen. Und jetzt war eine gute Gelegenheit, um zu einer guten Bewertung einzusteigen. Und künftig haben wir da ein bisschen andere Pläne und da kannst du bloß erzählen, Griff.
Also wir haben einen klaren Plan, nämlich dass wir unser ganzes operatives Geschäft aus unseren laufenden Cashflows finanzieren können. Und natürlich wird auch in Zukunft die eine oder andere größere Investition anstehen und wir strategische Initiativen planen, wo mehr Kapitalbedarf herrscht, aber dann geht es eben darum, gezielt dafür Investorinnen und Investoren zu finden.
Ist das Thema vielleicht nur ergänzend, dass du gesagt hast, wenn wir einen neuen Markt eröffnen, ob wir dafür eine Finanzierung brauchen. Also einen neuen Markt eröffnen ist für uns jetzt kein Case, wo wir sagen, da brauchen wir Millionen dafür, weil auf einer technischen Perspektive, jetzt wirklich überspitzt formuliert, unsere Entwickler werden wir wahrscheinlich dafür im Nachhinein hassen, aber das ist ein paar Stunden Arbeit. Ein paar Verträge unterzeichnen, das Einbinden, das ist für uns Tagesgeschäft mittlerweile. Expansion in Märkte, Expansion in neue Warengruppen, das ist genau das, was für uns eigentlich keine neuen Investitionen mehr bedarf.
Mhm. Und führt dann in weiterer Folge eben dazu, dass unsere Grenzkosten weiter sinken. Eben genau. Nachdem unser ganzes System auf Skalierung hingebaut worden ist und immer weiterentwickelt wird, bringt uns jeder neue Markt, jedes neues Sortiment, neue Kundengruppen einfach, die kosten uns nichts, sondern sie bringen uns am Ende des Tages was.
Okay. Jetzt waren die letzten Jahre nicht immer einfach. 2024 war ja ein Krisenjahr für euch mit Personalabbau, dann 2025 169 Millionen Euro Umsatz und 8 Millionen Euro EBITDA gemacht. Was war da für euch der Wendepunkt? Und Anschlussfrage, welche Umsatz- und Ertragsziele habt ihr in den nächsten Jahren?
Wir haben Ende 2022 ehrlicherweise angefangen zu sehen, dass sich etwas zusammenbraut mit der ganzen Lieferketten-Thematik, mit den Einkaufspreisen, die auf einmal nicht mehr haltbar waren, mit der Verzögerung vom Halt der jeweils saisonal bedingten Warenlieferungen. 23, 24 war dann wirklich insofern der Wendepunkt, dass wir den Prozess mit Banken und Beratern einfach wirklich den Restrukturierungsprozess gestartet haben. Und im Zuge der Restrukturierung haben wir dann ganz einfach immer die Entscheidungen gehabt, welche Projekte, welche Themen, welche Investitionen cutten wir raus, ohne uns gleichzeitig unseren mittel- und langfristige Wachstumsperspektive zu verbauen. Wir sind ein Unternehmen, hat sich alle 2 Jahre seit Gründung verdoppelt, in Corona noch etwas schneller. Und die Frage war, welche Themen können wir abschneiden, von welchen Themen können wir uns trennen, ohne uns wirklich die Wachstumsperspektive einfach zu nehmen. Das war für uns da die Herausforderung. Und was mir persönlich einfach wichtig ist, weil Restrukturierungen kennt man ja nur daher oder immer mit einem bitteren Beigeschmack, dass man sagt, irgendwer zahlt drauf, irgendwer verliert etwas. Wir haben unsere Restrukturierung aus einer Vertragssicht heuer abgeschlossen und es hat kein Partner, keine Bank, kein Lieferant auch nur einen Cent bei uns verloren. Wir haben unsere Verbindlichkeiten um, glaube ich, knapp 30 Millionen Euro reduziert in den letzten Jahren. Ich glaube, die Bank hat sonst gesagt, wir waren eine Wohlfühlsanierung.
Okay, ja, das hört man auch nicht immer.
Und zu den aktuellen Zielen, Carina, da kannst du ein bisschen mehr Einblick geben.
Wir haben natürlich aus der Krise ein bisschen gelernt, haben, glaube ich, auch durch die Hilfe von den Banken und den Beratern auch ein bisschen vielleicht einen anderen Blick gekriegt auf die Zahlen und sehr viel lernen dürfen. Wir haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, einfach um unseren Pfad fortzusetzen und das erreichen zu können, was uns so vorschwebt, dass wir jährlich mit 20% Umsatz bloß wachsen möchten. Das ist so die eine Perspektive und das Wachstum im Umsatz geht einher mit einem profitablen Wachstum. Das heißt, unser Ziel ist auch, dass wir auf der EBITDA-Seite mit rund 4% EBITDA-Marge wachsen. Wir wollen gesund groß werden und das ist immer gerade im Handelsgeschäft natürlich ein spannender und schmaler Grat. Heuer schaut es wieder gut aus. Wir haben die 200 Millionen für 2026 anvisiert. Jetzt mit Blick auf die Halbjahresergebnisse können wir schon ganz vorsichtig sagen, das wird wir mal erreichen und eher ein bisschen übererfüllen. Und auch auf der EBITDA-Seite eine sehr erfreuliche Entwicklung aktuell. Also wir gehen davon aus, dass wir unseren Plan da wirklich so fortführen können.
Genau.
Mhm. Alles klar. Jetzt da stürzen wir uns rein ins Kernthema des heutigen Gesprächs, IPO, Börsengang und eure Perspektive drauf. Jetzt habe ich gesehen, ihr seid eine GmbH und habt aber eine eigene Investor Relations Seite. Deutet das ein bisschen darauf hin, dass so ein Börsengang, IPO, ein Listing bei euch ein Thema ist?
Also es hat in der Vergangenheit schon Gespräche gegeben mit der Wiener Börse, ist dann eben durch unsere Krise einfach in den Hintergrund geraten, weil uns ist natürlich bewusst, dass das eine längere Vorbereitungszeit braucht und eben auch die ganzen Kriterien erfüllt sein müssen, dass auch für das Unternehmen der richtige Zeitpunkt sein muss. Wir sagen ein bisschen flapsig, wir bauen zwar das Unternehmen so, als möchten wir es ewig behalten, aber auch so, dass wir es jederzeit verkaufen können.
Und vielleicht da noch ergänzend, also das Thema IPO ist im gesamten Gesellschafterkreis jetzt kein neues, was erst mit dem Podcast aufkommt. Das ist seit Jahren eigentlich schon, seltsam erklärtes, sehr Langfristziel. Hat sich das halt eben, wie die Carina gesagt hat, schon ein paar Jahre verschoben, aber das Thema IPO ist etwas, was uns schon herumtreibt.
Mhm, okay. Was denkt ihr, was würde ein IPO dem Unternehmen bringen? Unterm Strich gibt es unterschiedliche Gründe, an die Börse zu gehen. Was wäre es für Nice Shops?
Also die Themen, die uns in der Vergangenheit begleitet haben, wo wir gesagt haben, da ist ein Börsengang eigentlich der einzige Ausweg aus unserer Perspektive, aber wir sind eben da noch keine Kapitalmarktexperten. Einerseits ist es natürlich ein Thema, es wird einfacher Kapital für größere Wachstumsschritte zu beschaffen, die man einfach aus eigener Kraft vielleicht nicht mehr stemmen kann. Auf der einen Seite wird dann auch die Unternehmensbewertung standardisiert, sichtbar, muss man einfach sagen. Es ist dann kein Rätselrat mehr, sondern man hat, wenn man möchte, minutenaktuell einen Unternehmenswert. Und das ist halt gerade aus einer Gesellschafterperspektive schon super spannend. Beziehungsweise Gesellschafterperspektive bringt mir zu dem Thema, es sind gewisse Governance-Themen einfach damit abgefrühstückt, was es für Mitarbeiter, für Lieferanten, für Banken, was Bonität etc. betrifft, einfach leichter macht. Und dann gibt es noch 2 Themen natürlich. Carina hat es schon gesagt, wir bauen das Unternehmen, dass wir es langfristig erhalten könnten. was ja auch unser Ziel ist. Die Frage ist, wie schaut eine Gesellschaftsstruktur aus, um ein langfristiges Überleben des Unternehmens sicherzustellen? Und wir denken, dass die Unternehmensform einer Aktiengesellschaft da mehr oder weniger unumgänglich ist und gerade auch ein Listing an einer Börse da der richtige Weg ist, weil du einfach die Gesellschaftsstruktur zwischen institutionellen und Retail-Investoren einfach gut aufstellen kannst.
Mhm. Okay. Jetzt ist es ja so, dass man nicht von heute auf morgen an die Börse geht. Was denkt ihr, welche Meilensteine müsstet ihr am Weg zur Börsereife noch schaffen?
Ein Gedanke, der uns beschäftigt, ist, wann ist das Unternehmen groß genug? Also groß im Sinne von Unternehmenswert. Wann macht es Sinn? Also ich glaube, das ist einmal so etwas, wo wir für uns auch Klarheit brauchen, wo wir sagen, das ist das Ziel und dann starten wir den Prozess. Und wenn wir soweit sind, dann gibt es natürlich ganz viele Hausaufgaben für uns zu erledigen. Also du hast ja schon gesagt, wir sind eine GmbH, das heißt, wir hätten eine Umwandlung von der Rechtsform. Wir sind in einigen Compliance- und Governance-Themen schon sehr weit. Einerseits eben auch aus der Restrukturierungsphase, wo wir, würde mal sagen, ein bisschen Strebertendenzen gehabt haben und auch haben müssen. Aber trotzdem ist da eben ganz viel zu tun, ganz viel vorzubereiten. Ich denke da jetzt da an, ja, dass wir unsere Abschlüsse noch schneller hinkriegen, dass wir gewisse Berichtspflichten erfüllen können. Compliance-Anforderungen sind wir sicher weit, aber brauchst natürlich noch viel mehr. Also das wären so die wesentlichen Meilensteine oder To-Dos, die wir jetzt sehen. Und ich glaube, wenn man dann den Prozess startet, kommt man da auf noch mehr Dinge drauf, die noch offen sind.
Das steirische Unternehmen wäre der österreichische Börsenplatz wahrscheinlich naheliegend. Was denkt ihr, wäre die Wiener Börse für ein E-Commerce-Unternehmen wie Nice Shops attraktiv?
Wir sind überzeugt davon, du hast das gerade gesagt, als steirisches Unternehmen. Wir sind ja sehr regional verwurzelt und sind auch sehr stolz, dass wir aus der Steiermark bzw. aus Österreich kommen und das leisten können. Und deswegen wäre das für uns natürlich die präferierte Börse. Und damit einher geht es eben auch gerade, wenn man aus unserer Sicht denkt, weil als Scale-Up, man hat ganz eine andere Betreuung, einen anderen Support. Das wird uns natürlich sehr in die Karten spielen und sehr helfen. Und es ist natürlich auch sehr attraktiv, dass eine Aufnahme in den Leitindex möglich ist. Also es gibt dort zahlreiche Vorteile, die wir natürlich da schon mit in Betracht ziehen.
Und was wären bei der Wahl des Börseplatzes die Erwartungen in dem Fall an die Wiener Börse? Was würdet ihr euch von der Wiener Börse wünschen als Unternehmen, das dort möglicherweise gelistet wird?
Also zum einen glaube ich, dass es gerade an der Wiener Börse eben sehr interessant ist, weil sie da alles dummelt, was für uns interessant ist auf der Anlegerseite. Das heißt, wir haben sowohl österreichische als auch internationale Investoren. Ist für uns natürlich hochspannend, weil im Österreich bzw. im Dachraum sind wir jetzt da schon sehr bekannt. Macht irrsinnig viel Sinn für uns. Und das, was wir schon von der Wiener Börse mitgekriegt haben oder das Gefühl, was uns da vermittelt wird, ist, dass einfach irrsinnig viel Support und Unterstützung da ist. Sei es, dass man dann sagt, man hat eine gute Roadshow-Unterstützung oder eine gute Vernetzung mit unterschiedlichen Partnern und natürlich der Support entlang des ganzen Prozesses, dass man sagt, okay, in der Vorphase, während am IPO, nach dem IPO. Und für uns auch die Frage, was ist das passende Segment? Und ich glaube, da ist man sehr gut aufgehoben an der Wiener Börse.
Mhm. Alles klar. Okay, dann sind wir gespannt, ob es dann auch so kommt, wie euer Weg möglicherweise künftig an die Börse aussehen wird. Vielen Dank, liebe Carina, lieber Christoph, für das Interview und weiterhin viel Erfolg mit Nice Shops.
Danke, Jakob.
Dankeschön.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.